Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und ich bin Host dieses Podcasts. Heute zu Gast habe ich Marie Günther. Marie ist HR-Führungskraft in einem internationalen Konzern und Autorin. Am 15. Juni erscheint ihr Buch Architekten einer neuen Arbeitswelt, wie HR-Strukturen gestaltet, in denen Sinn, Leistung und Entwicklung entstehen. Worum es heute geht? Was passiert eigentlich, wenn du gestresst bist von deinem Job und dir gesagt wird, du solltest resilienter werden? Warum suchen wir den Fehler so oft beim Menschen, obwohl er im System sitzt? Und was hat das mit People-Pleasing zu tun? Hört sich spannend an? Dann lass uns gleich gemeinsam ins Gespräch einsteigen. Ja, hallo und schönen guten Morgen, liebe Marie. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Verena. Ich freue mich, dich zu sehen.
Zu Beginn darf ich so ein bisschen Hintergrund erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe, glaube ich, so vor knapp 2-3 Jahren mit LinkedIn begonnen. Und dann hieß es ja immer, man sollte sich zu einem virtuellen Kaffee treffen. Und da habe ich doch tatsächlich dich mir ausgeguckt als Erste. Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal. Ich habe mich wirklich oftmals hinterher selbst beglückwünscht, denn du warst die beste Person, an die man da treffen konnte, weil du warst so unheimlich verständnisvoll, hast mir meine Fragen beantwortet. Wie hast du das so erlebt, Marie?
Um ehrlich zu sein, habe ich mich gefreut und war dann auch ziemlich stolz drauf, dass du mich da als erste Person rausgepickt hast. Deine Neugier und deine Energie, das hat mich schon begeistert und deine Offenheit. Ja, und auch Barmherzigkeit. Ich glaube, da kam viel zusammen und deswegen war das ein schönes Gespräch und auch dein Interesse für die positive Psychologie. Ich war ja da auch noch nicht so weit, aber hatte schon ein paar Sachen umgesetzt bei Bosch. Aber ja, also ich habe gute Erinnerungen an unser erstes Gespräch.
Das freut mich. Ich habe es auch immer so erlebt, auch wechselseitig sehr wertschätzend. Genau, du hattest damals die positive Psychologie vor allem am Start. Die ist jetzt ja auch bei deinem Buchthema dabei. Also der Countdown läuft ja bei dir. Wenn die Folge rauskommt, ist es Anfang Juni. Am 15. Juni kommt dein Buch dann heraus. Die positive Psychologie steht ja dafür, dass auch Emotionen ganz bewusst mitgedacht werden. Deshalb interessiert mich jetzt, welche Emotionen denn bei dir jetzt so gerade am Start sind, dieses Countdowns.
Schon seit langer Zeit ist es so wie so ein Cocktail oder Gefühlsmix. In jedem Fall sehr große Freude, tiefes Glücksempfinden, also eudaimonisches Glück. Ich bin sehr stolz auf mich selber und ja, ich habe es ja meinen Eltern gewidmet, die leider nicht mehr bei uns sind, aber ich weiß, dass die auch so stolz auf mich sind und meine Geschwister sind stolz auf mich, also meine Familie, das bedeutet mir sehr viel. Auch ein bisschen Angst, also ich hatte zwischendrin immer mal wieder Angst und diese Zweifel, ist das gut genug? Also das, was wahrscheinlich jeder andere auch spürt, habe ich auch gespürt. Versteht man das? Ist das logisch? Ist das nachvollziehbar? Aber diese positiven Emotionen haben dann doch überwogen, also vor allen Dingen Hoffnung, dass wir in Organisationen einfach anfangen, Arbeit anders zu betrachten.
Ich habe zum Glück keinen Stress gehört als Gefühl oder das ist ja auch fast ein bisschen mehr als nur ein Gefühl, das ist ja auch ein gesamter Zustand, dem Menschen sind. Wir werden ja heute einiges über Stress uns darüber austauschen, habe es auch schon ein bisschen angedeutet im Intro, denn da gibt es ja oftmals so die Idee, das wäre nur ein Thema, was man sehr individuell mit sich aushandeln muss und da hast du ja eine andere Position zu, aber wir wollen nicht zu viel vorne wegnehmen. Magst du denn so ein bisschen was von dir berichten, von dem du sagst, das wäre doch noch ganz wertvoll, wenn jetzt jemand hier zuhört, dich auch noch ein bisschen ganzheitlicher greifen zu können.
Ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist aus Jamaika, mein Vater aus Nigeria. Ich bin verheiratet, habe 2 wundervolle Söhne, 11 und 13 Jahre. Jeder, der Kinder hat, weiß, was ich so durchmache. Ja, schöne Dinge und auch herausfordernde Dinge. Eine meiner Stärken ist Liebe zum Lernen, Neugierde und auf jeden Fall Optimismus. Ich bin das 3. Kind von 6, fand immer meine Geschwister so cool. Also meine Älteren und auch meine Jüngeren und ich war irgendwie so dazwischen und Sandwich-Kind. Also jeder, der ein Sandwich-Kind ist, kann das jetzt auch vielleicht nachempfinden. Meine Mutter hat mir sehr früh oder uns sehr früh vermittelt, wie wichtig es ist, tolerant zu sein, auch damit es das eigene Leben leichter macht.
Vielen Dank. Also da wissen wir schon mal ein bisschen was von dir als Menschen. Ansonsten bist du seit über 20 Jahren ja in unterschiedlichen Rollen im Bereich HR, also im Bereich Personal unterwegs und bist jetzt HR-Führungskraft in einem internationalen Konzern. Was hast du denn selbst so gesehen in den letzten 20 Jahren oder auch darüber hinaus, was dich an diesen Punkt gebracht hat, dieses Buch zu schreiben?
Und Menschen wollen wirksam sein, wollen leisten, wollen arbeiten. Aber auch, dass Menschen ganz oft hinter ihrem Potenzial bleiben oder ihr Calling nicht im Job finden und den dann irgendwo anders finden müssen. Wenn wir jetzt mal aufs Buch schauen, muss ich sagen, es war bei mir auch eine Entwicklung, weil ich habe natürlich nicht immer so gedacht, sondern es war in den letzten Jahren auch ein großer Erkenntnisgewinn. Aber wenn man mal auf meine eigene Geschichte schaut und auch auf die Herkunftsländer, ist vielleicht nicht eins zu eins das Gleiche, aber das Thema Entwicklungshilfe, weiß ich, das wurde bei uns oft zu Hause diskutiert, also dass sehr viel Hilfe und Ressourcen eingesetzt werden, aber trotzdem diese Ursachen nicht berührt werden und sich dann doch nicht viel ändert.
Du gibst dem Ganzen, finde ich, einen sehr schönen Begriff, diesen Architekturirrtum. Das heißt, da ist also irgendwo eine Vorstellung, wie könnte man da Dinge verbessern, aber der Fehler wird eben dann doch irgendwo fälschlicherweise beim Menschen gesucht und er sitzt im System. Das heißt, da kann dann am Ende auch nicht ein gutes Gebäude bei herumkommen, wenn man da mit dieser Fehlannahme am Anfang startet. Dann sprichst du auch noch über eine andere Sache, die Resilienzverschiebung. Da würde mich mal interessieren, wie es dazu kommt, zu dieser Resilienzverschiebung, von der du uns ja im Buch berichtest.
Da spreche ich da über eine Situation, wo eben Lorna, diese Führungskraft, an ihrem Schreibtisch sitzt, dann kommt so eine Nachricht und da steht so 9 Uhr Resilienztraining. Sie selber war so zwischen vielen verschiedenen Projekten und Abstimmungen und in den Wochen davor war das ganze Team im Stress, ja, weil sie einfach mehrere Dinge gleichzeitig getan haben und Prioritäten aber verschoben wurden oder Entscheidungen vertagt wurden. Offiziell lief's, ne? Also die Deadlines wurden eingehalten und die verschiedenen Meetings wurden auch besucht. Das heißt, alle Aufgaben, die das Team hatte, wurden auch erledigt. Insofern war das erstmal von außen alles in Ordnung und dann geht sie eben in dieses Resilienztraining und macht dort Atemtechnik, ja, das wichtig ist, dass man Pausen macht oder dem Umgang mit Stress, diese Fähigkeit, die eigene Belastungsgrenze wahrzunehmen und dann rechtzeitig gegenzusteuern. Ja, das ist ja so das, was man lernt und Lorna, ne, macht mit und notiert sich viel und sagt so, ja, das ist etwas, okay, das würde mir helfen, das kann ich dann einbauen irgendwie. Ja, trotzdem hat sie gespürt, das kann es doch nicht sein. Und dann begegnet sie an der Kaffeeküche einem Kollegen und sagt halt, wir sollen halt immer besser lernen, mit der Belastung umzugehen, aber niemand klärt, warum sie überhaupt so entsteht. Und der Kollege nickt und sagt, ja, das nennen wir hier Fürsorge. Also du bist müde und machst einfach weiter. Ich glaube, das Thema ist, wenn Belastung in Organisationen steigt, dann richtet sich dieser Blick, den wir haben, zuerst aufs Individuum. Ja? Also das ist so das Erste, wo wir drauf schauen und wo wir uns überlegen, was kann die Person machen? Und was wir zu selten tun, ist auf die Bedingungen schauen, aus denen diese Belastung hervorgeht. Ja? Also wirklich zu sagen, was an dieser Arbeit erzeugt eigentlich diese chronische Spannung? Sondern sagen halt, wie können Menschen lernen, besser damit umzugehen?
Ein weiterer Indikator dafür, dass die Architektur schief aufgestellt ist, ist ja auch der Punkt, nach welchem Prinzip befördert wird. Wer sich also da gut in Szene setzen kann, wer seine Arbeit gut verkaufen kann, kann da also eher mal reüssieren als jemand anderes, der da eben weniger Aufhebens drum macht, bescheiden und leise im Hintergrund seine Sache gut macht, aber kaum gesehen wird. Natürlich kann man auch hier wieder sagen, das ist eine Verantwortlichkeit, die bei der Person selbst liegt, ohne Frage. Aber das eine tun und das andere nicht lassen, bedeutet ja auch hier wieder diese organisationale, systematische Fragestellung. Denn diese Menschen werden eben weniger stark befördert und deshalb werden da also auch nicht die Menschen herausgegriffen, die eben genauso oder sehr besonders wertvoll sein könnten für die Organisation. In diesem Zusammenhang eben hast du auch einige Beispiele, auch hier die Bitte an dich, ob du uns das noch ausführen möchtest.
Na, was wird gemessen und was ist sichtbar? Das sind halt Abschlüsse am Monatsende, die Umsatzzahlen, Forecast-Treffer. Was weniger sichtbar ist, ist, wurde eine saubere Bedarfsanalyse gemacht, ja, oder gibt es nachhaltige Kundenbeziehungen, ja, und sind es wirklich langfristige Lösungen? Was dann eben passiert, ist, dass die Mitarbeiter kurzfristige Abschlüsse priorisieren und dann halt auch aufwendige Klärungen vermeiden, weil sie ja wissen, es muss schnell gehen, ja, und das Ergebnis ist dann, die Zahlen sehen gut aus, aber Qualität, Nachhaltigkeit leiden und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal auf die Kundenbeziehung guckt, auch das Vertrauen. Die Mitarbeiter kennen diese Themen. Die kennen die sehr gut und es ist wirklich durch alle Branchen und durch alle verschiedenen Abteilungen, glaube ich, gibt es ähnliche Beispiele.
Also es sind zwei Dinge, die passieren. Einerseits die, die Gutes zu bieten haben, aber da eben einfach zu bescheiden und zu leise im Hintergrund bleiben, die dann nicht so gefördert werden. Und andere, wo dann eben solch ein Verhalten gefördert wird, wo falsche Anreize gesetzt werden, sich eben auf eine Art und Weise zu verhalten, die dann vordergründig als sehr, sehr effektiv und wirksam und effizient womöglich auch noch wirkt, aber oder dienlich für die Unternehmung, aber tatsächlich das Gegenteil davon ist. Also da geht die Schere richtig weit auseinander. Und die Falschen werden befördert, aber es werden eben auch vor allem falsche Anreize gesetzt. Und da hast du noch so ein zweites tolles Beispiel von dieser US-amerikanischen Versicherung in den 1970er Jahren, wo ja in einer Studie darüber berichtet wird, when in doubt, pay it out, heißt es da so schön. Und ich finde, auch das ist so ein Beispiel, was in diese Richtung geht.
Geht da um großes Versicherungsunternehmen, was im Grunde Leistungsabrechnungen für Eingriffe, so chirurgische Eingriffe bearbeitet haben. Um diese Qualität der Bearbeitung sicherzustellen, hat das Management halt gesagt, okay, es gibt zwei Kennzahlen, also einmal die Anzahl der zurückgesandten Checks und die Zahl der Beschwerdebriefe von Versicherten. Diese Qualitätslogik wurde halt durch ein weiteres Ziel, nämlich das Ziel der Geschwindigkeit, nochmal ergänzt. Ja, und der überwiegende Teil der Fälle, der sollte dann eben in 2 Tagen abgeschlossen werden. Was dann im Arbeitsalltag daraus entstand, war so eine wiederkehrende Entscheidungssituation, wenn eine Abrechnung unklar war und sich, ne, gefragt, nachfragen oder auszahlen. Nachfragen wusste jeder, das kostet Zeit, also erhöht das Risiko, diese Durchlaufzeiten zu verfehlen. Und dann war auch ganz klar sichtbar, dass es Probleme gab. Und wenn man eben einfach ausgezahlt hat, dann war es so, dass man diese Quote halt hielt und dass es folgenlos blieb. Unterzahlungen wurden dann immer sichtbar, weil sie eben Beschwerden auslösten und Überzahlungen blieben dann halt unbemerkt. Und in dieser Konstellation gab es dann eine informelle Regel, die neue Mitarbeiter auch ganz schnell übernommen haben. When in doubt, pay it out. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann gibt es das ganz oft aus unterschiedlichen Bereichen, dass es dann entgegengeht.
Entgegen dem, was eigentlich gut ist, da kommen dann oft noch Interessensallianzen zusammen, dass es dann irgendwie noch mehreren Menschen in der Organisation, aber vielleicht auch unter der Kundschaft in die Hände spielt und sich insofern da auch keiner so richtig meldet und das dann irgendwann aufgedeckt wird, wenn vielleicht irgendwann mal eine Revision kommt und ja, und das ist die Ursache dabei, ne? Dass da also solche systematischen Fehlanreize sind. So ähnlich in eine ähnliche Richtung geht ja das, was der Organisationspsychologe Stephen Kerr sagt. Was wird offiziell belohnt und worauf hoffen denn die Organisationen eigentlich? Auch das klafft auseinander. Also da wird nach außen etwas so suggeriert, wir wünschen uns das und das, eigentlich wünschen sie sich was anderes. Ich frage mich natürlich, ja, warum tun sie das? Warum sagen sie denn nicht, was sie sich wünschen?
Wie du gesagt hast, also Organisationen sagen, sie wollen ein bestimmtes Verhalten oder ein Ergebnis, belohnen aber was anderes. Ein Klassiker ist, wir wollen innovativer werden oder wir wollen agiler werden, aber in der Praxis wird dann was anderes belohnt. Eine Freundin von mir, da hat der Konzern, in dem sie war, hat auch gesagt, hier, wir wollen agiler werden und dann wurden ganz viele Dinge geändert und dann gab es Botschaften und es gab Trainings und an den Werten wurde gearbeitet und es gab auch verschiedene Rollen, also das heißt, einmal auf dieser Ebene der Selbstbeschreibung wurde ganz viel gearbeitet und auf der Ebene der formalen Struktur, das heißt, es gab dann neue Rollen, neue Frameworks, neue Meeting-Formate und ne, sie war dann auch der Agile Coach. Aber was sich eben nicht geändert hat, war diese Ebene der operativen Konsequenzen. Also die haben halt weiterhin mussten diese Entscheidungen, die getroffen wurden, wurden oben bei der Hierarchie getroffen. Alles musste abgesichert werden. Fehler wurden sanktioniert. Also genau dieses Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Die Teams, die eigentlich agil arbeiten sollen, die hatten die Verantwortung, aber ohne Mandat. Das ist so der Klassiker. Und die Organisation, die wollen im Grunde eine Änderung des Verhaltens, weil darum geht's, wenn ich sage, ich will innovativer werden oder ich will agiler werden. Aber sie arbeiten auf einer Ebene, wo sich Verhalten nicht ändert. Ja, auf der Ebene muss man da ganz andere Dinge angehen, die auch länger dauern und schwieriger sind und das hat mit Macht zu tun.
Wenn eine Organisation schon sehr lange am Arbeiten ist, es kommen immer neue Ideen, immer Neues kommt hinzu. Was manchmal verpasst wird, ist zu schauen, wie ist das in der Vernetzung mit dem, was bereits da ist an Frameworks, an Rahmenbedingungen. Und müssten wir da nicht auch gleichzeitig, wenn wir das dann wirklich so zum Zuge bringen wollen, dass wir dann auch das herausbekommen, was wir wollen, dann auch an anderen bereits bestehenden Dingen noch auch etwas ändern, damit es dann wirklich zusammen auch wirken kann. Und das wird oftmals ein bisschen vergessen und teilweise eben, du hast jetzt über Macht schon gesprochen, sind das eben auch informelle Dinge, die ja nirgends dokumentiert sind und die dann auch in so einem Moment nicht hervorgezogen werden nach dem Motto, ja, also mir fällt gerade ein, wir müssen dann eigentlich das auch noch mal ändern, weil es informell ist. Das macht es natürlich dann auch wieder super, super schwierig.
Diese informelle Macht auf dieser Ebene wird halt auch das Verhalten nicht unbedingt geändert. Und diese Ebenen wirken ja alle gemeinsam. Die sind auch, ne, das ist auch nicht, dass eins unwichtig ist. Also diese Kulturbotschaften, die sind wichtig und die Führungsleitlinien sind wichtig und die Werte sind wichtig. Aber ne, jeder kennt diesen Spruch, diese Werte, die dann an der Wand hängen. Nur weil da Respekt steht, heißt das nicht, dass sich jetzt alle mit Respekt begegnen. Aber wenn es eben Konsequenzen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und das ist eben dieses Thema, wenn wir auf diesen unterschiedlichen Ebenen zusammenkommen. Transformation ist auch so, ne, ich glaube, viele Unternehmen sind in dieser Transformation oder Reorganisation und es wird viel umgebaut und es gibt neue Rollen und ne, also an Organigramm wird viel gearbeitet. Aber ne, also so aus eigener Erfahrung war das ein oder andere auch gut, aber ob sich da das Verhalten ändert, ne, also deswegen, also diese verschiedenen Ebenen sind wichtig, aber diese Arbeit an diesen Konsequenzen, und ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, aber es lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen und einfach mal da drauf zu schauen.
Wenn man jetzt auch hier so zuhört und sich fragt, ja, wie ist es denn jetzt hier bei mir in meiner eigenen Organisation? Ist das etwas, was auch bei mir passiert? Nennst du da ja so vier Faktoren, mit denen man das besser herausfinden kann? Rechte, Risiko, Reflexion und Belohnung. Wenn jetzt jemand so einen Quick-Check machen möchte, bin ich denn da jetzt betroffen mit meiner Organisation? Wie gehe ich da vor?
Also wenn man davon nicht betroffen ist, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Bei dem Thema Rechte geht es um diese Frage, wo wird bei uns eigentlich entschieden? Also welche Gremien gibt es oder im Team wandert alles zu mir oder weiter oben in die Hierarchie? Also diese Frage, wo wird wirklich entschieden und was passiert, wenn jemand eigenständig entscheidet? Wird das getragen oder nachträglich dann doch wieder in Frage gestellt. Und so, wenn Entscheidungen immer wieder nach oben zur Hierarchie wandeln, dann sind Rechte halt nicht wirklich geklärt. Also das ist so ein Indiz, wo man sich selber reflektieren kann und fragen kann, weil dann entsteht halt auch kein Ownership, sondern Absicherung. Besonders deutlich wird das bei der Frage, ob Menschen auch Nein sagen können zu Aufgaben, zu Prioritäten oder zu unrealistischen Erwartungen. Und wenn sie das eben nicht können, dann haben sie Verantwortung, ja, aber ohne Rechte.
Also dann haben Sie im Grunde genommen doch nicht das Vetorecht.
Richtig.
Dann lernen Sie aus dem natürlich auch, Ja, dann lasse ich das beim nächsten Mal sein. Und dann wundert man sich, wieso man dann People-Pleasing-Kulturen hat in einer
Ja.
Organisation von Menschen, die ja eigentlich auf dem Papier stehend Rechte haben und dazwischen gehen
Richtig,
könnten.
genau.
Aber wenn es natürlich dann
Genau.
übersteuert wird, von oben.
Genau. Also operativ, ne, eigentlich ist klar, ne, also im Organigramm ist klar, wer dann da oben sitzt. Aber wenn das dann eben doch immer wieder diese Situation kommt, wo Unklarheit ist, und diese Unklarheit, die ist mir doch in den vielen Jahren begegnet mir die immer wieder.
Werden wir gleich noch über Klarheit sprechen, denn das ist so ein anderes Prinzip, was wichtig ist, das Core-Prinzip. Aber du wolltest noch ein zweites Beispiel machen.
Der zweite Faktor ist das Thema Risiko. Das ist vorhin schon so angerissen. Also was passiert, wenn ich falsch liege? Menschen entscheiden halt nicht nur danach, was sachlich richtig wäre, sondern auch danach, welche Konsequenzen so ein Fehler hat. Und dann ist Vorsicht eben nicht ein individuelles Problem oder auch ein Charakterproblem, sondern es ist halt eine logische Reaktion auf das System. Für Führungskräfte ist deswegen auch da so eine richtig wichtige Reflexionsfrage. Was ist bei uns eigentlich gefährlich? Fehler oder Initiative zeigen? Und wie reagieren wir wirklich, wenn etwas schief geht? Wird in unserer Organisation gelernt, vielleicht auch analysiert, ausprobiert oder geht es immer um Bewertung und ne, Schuld wird zugeschrieben?
Mir kam auch gerade so das Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen Späne so in den Sinn. Also natürlich, wo man Dinge ausprobiert, da kommen dann auch mal Nebenprodukte bei rum, die man so nicht unbedingt möchte. Aber wenn das natürlich so klinisch ausgeschlossen wird von vornherein, ja, das wollen wir nicht, wir wollen hier eine Fehlerfreiheit oder so, muss man sich nicht wundern, dass man sich eben nicht psychologisch sicher wähnt, auch mal Dinge auszuprobieren und vielleicht auch mal einfach nur eine Idee rauszuhauen und fünf sagen, das ist nichts, okay, ist es so. Aber wage ich mich so aus der Deckung, ne? Das ist ja so ein bisschen diese Frage. Und nur da kann auch Neues entstehen. Und dann kann jemand anderes den Ball aufgreifen und kann weiterspielen. Wenn aber alle im Prinzip dann nur still in der Ecke stehen, außer voller Angst, einen Fehler zu machen, womöglich passiert einfach nichts.
Also jeder kennt mittlerweile das Thema psychologische Sicherheit. Es gibt noch viel Potenzial, so will ich es mal sagen. Es gibt in jedem Fall viel Potenzial.
Alle, die sich dafür einsetzen, Karin Lausch, ist hier besonders genannt, dürfen gerne weitermachen an dem Thema. Einen herzlichen Gruß an der Stelle. Jetzt habe ich gerade schon das Core-Prinzip angesprochen. Magst du uns dieses Akronym auch noch mal kurz darlegen, was sich dahinter verbirgt?
Genau, also das C steht für Clarity, also für Klarheit, weil es halt auch ganz viel mit Orientierung zu tun hat, mit Entscheidungen, mit Prioritäten, Erwartungen, die müssen natürlich auch verständlich sein, damit Menschen sinnvoll handeln können. O steht für Ownership, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Verantwortung funktioniert nur dann wirklich, wenn Menschen auch echte Entscheidungsrechte haben. Das R, das steht für Resonance. Wie reagieren wir eigentlich auf Feedback? Das Empfinden bei Mitarbeitern, wenn man mal so drauf guckt, wie arbeitet die Organisation, dann bleibt bei dem einen oder anderen so das Gefühl, dass damit nicht so viel passiert. Das E steht für Evolution, also für, ja, mein Lieblingsthema, Lernen, aber auch Anpassung, ne? Also ich glaube, wir sind in einer Welt, wo wir uns, ne, du hast vorhin auch selber gesagt, man muss auch gucken, was muss man anpassen. Und viele Dinge müssen eben angepasst werden. Dinge weiterentwickelt werden dürfen, darf halt kein Ausnahmezustand sein.
Das ist so ein schöner Übergang, glaube ich, auch hin zu dem, was jetzt, wir haben jetzt viel über Defizite und Mangel gesprochen, wollen wir ein bisschen mehr über die Möglichkeiten sprechen, wie wir das anders machen können. Und da bietet natürlich die positive Psychologie ganz viele Ansätze. Was sind denn so aus deiner Perspektive zwei, drei Voraussetzungen dafür, dass Menschen in ihren Jobs aufblühen können, statt eben nur zu funktionieren?
Ein Kapitel heißt Wohlbefinden als Systemleistung. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Kongress Positive Psychology und Judith Mangelsdorf hat da einen sehr berührenden Vortrag gehalten. Da ging es nämlich genau um dieses Thema, dass wir diese positive Psychologie im System denken müssen. Weg von diesen individuellen Leistungen, die auch super wichtig sind. Der Appell war, dass das wichtig ist, aber dass wir auch mehr nochmal diese Seite des Systems betrachten müssten. Du weißt, positive Psychologie ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin da absoluter Verfechter, habe aber auch über die Jahre gemerkt, die beste Wirkung erzielt wird, wenn diese Ansätze in Organisationen verankern und einbauen.
Eine ganz wichtige Schaltstelle für dieses Einbauen von solchen Logiken und Prozessen ist das HR. Du selbst bist ja in diesem Bereich auch tätig und du siehst da eben auch die Möglichkeit, HR zu so einer neuen Architektin werden zu lassen. Und wenn wir dieses Bild so ein bisschen weiterspinnen und uns da weiter bedienen aus dieser Welt der Architektur, könnte man sich ja auch zum Beispiel mal fragen, was steht denn in so einem Ausschreibungskatalog? Was muss denn der fertige Bau am Ende leisten, damit die HRler ihre Arbeit oder andere Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind, ihre Arbeit gut gemacht haben?
Ich habe irgendwann mal angefangen als HR-Managerin in einer Agentur mit 40 Mitarbeitern. Das heißt, ich war eine HR-Generalist, hieß zwar HR-Manager und war tatsächlich auch die Personalleitung, aber habe im Grunde auch alles gemacht, also sehr administrativ. Dann ein paar Jahre später war ich Personalreferent und dann kam der HR-Business-Partner, das heißt von Administrativ. Aktiven Tätigkeiten hinzu, wir sollen Supporter sein fürs Business. Alles um uns rum verändert sich und deswegen so mein Appell an meine Kollegen. Und es gibt schon so viele Kollegen, die das heute ohnehin schon leben, Gestalter, mehr noch Gestalter zu werden. Wir sitzen an diesen vielen Schnittstellen, wo wir viel mehr beeinflussen können, als der ein oder andere vielleicht denkt oder den ein oder anderen Perspektivwechsel dann in die Organisation bringen können. Wenn ich jetzt auf das Anforderungsprofil schaue, wenn ich es jetzt mal auf drei zusammenfasse, das wäre schon mal gut, dass man was verändern möchte, dass man gestalten will, um die Organisation für viele besser zu machen, natürlich auch leistungsfähiger, aber eben in der nachhaltig.
Und die Instanz zu sein, die eben auch beides auf dem Schirm hat, sowohl dieses Menschenzugewandte und beim Menschen zu schauen, wo kann man da individuell unterstützen in der individuellen Entwicklung und gleichzeitig aber eben auch diesen systemischen, strukturellen Teil ebenfalls auf dem Schirm zu haben. Und ich denke, da ist HR eine sehr gute Institution in einer Organisation, eben beides im Blick zu haben und für beide Dinge diesen Überblick zu haben. Weil es braucht natürlich viel. Es braucht einmal so diese kleine Ebene, es braucht aber auch so dieses Big Picture, also die Metaperspektive. Es ist anspruchsvoll, aber ich sehe das auch, wenn am ehesten im HR.
Es brauchen natürlich auch die Geschäftsleitung, den Betriebsrat, die Arbeitnehmervertreter. Also das sind natürlich auch alles ganz wichtige Partner. Man kann nicht immer alles sofort umsetzen, aber man kann Dinge ins Rollen bringen.
Wie heißt es so schön in der Kindererziehung? Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es braucht die ganze Organisation, um eine gute neue Idee groß werden zu lassen. Lass uns die Zieleinfahrt nehmend eine kurze, schnelle Runde, ein Satz pro Frage und kundenorientiert gedacht. Wer ist denn jetzt hier gerade dabei und lauscht uns? Und wenn uns jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin zuhört, und was kann sie denn dann oder er als Zuhörer konkret anders machen und was sollte man lassen?
Also erste Antwort ist nicht allein bleiben damit, darüber sprechen, in Austausch gehen, wo werden Muster sichtbar und wo kann man sich vielleicht auch Unterstützung holen. Ich glaube, das ist wichtig. Und was soll man lassen? Nicht immer den Fehler sofort beim Menschen sehen. Wir sind immer sofort beim Menschen, also das muss man nicht lassen, weil das ist im Grunde rational, aber dann halt wirklich nochmal zu überlegen, auf die andere Seite zu gehen und diesen Perspektivwechsel zu machen.
Nehmen wir an, ein Teamleiter schreibt dir, ich habe dein Buch gelesen, wenn es dann auf dem Markt ist. Ich will jetzt was ändern. Wo fange ich denn bloß an? Was sagst du ihm?
Diesen Blick auf, was sind eigentlich die Strukturen bei uns, was sind die Routinen, was sind so die impliziteren Regeln im Team, bevor man auf diese Ebene dieser ganzen Tools und Workshops und Trainings geht. Das ist auch super wichtig, aber erst auf diese andere Seite zu schauen. Ich glaube, das ist, wenn wir jetzt sagen, wir haben gerade über Entscheidungsrechte und Risiken gesprochen, dass man da reflektiert und nochmal überlegt, wo stehen wir denn da? Und dann halt erst im zweiten Schritt guckt, was für Tools und Maßnahmen brauchen wir denn wirklich?
In welchem mutigen Satz wünschst du dir, sollte HR der Geschäftsleitung sagen?
Es sprechen ja viele über Performance-Kultur, ne? Am Ende ist es ja auch das, was die Organisation wollen und natürlich auch der Geschäftsführer will und da einfach klar machen, dass wenn wir das möchten und zwar nachhaltig und langfristig, dass wir dann auf unsere Strukturen schauen und das wirklich angehen und zwar Schritt für Schritt.
Das ist eine schöne Botschaft, die du da mitgehst. Und wenn wir jetzt mal 5 Jahre nach vorne schauen, einen Blick in die Zukunft wagen, Woran wirst du in 5 Jahren erkennen können, dass dein Buch etwas bewirkt hat und mit in Gang gesetzt hat?
Also, was ich jetzt schon sehe, ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen tatsächlich und die da sehr aktiv sind und schon ganz viel getan haben, um die Arbeitswelt besser zu machen. Ich bin ja da eher die Neue.
Das ist aber jetzt sehr bescheiden formuliert. Du bringst einfach eine besondere Perspektive mit und
Ja.
reiß dich in die Gruppe ein. Ich hatte ja nun auch schon hier in meinem Podcast einige zu Gast, die sich an dem beteiligen,
Ja.
an dieser Arbeit. Und da braucht es eben auch einige Akteure. Aber eben
Ja.
du
Das
als ein
stimmt.
Teil dieser Bewegung, sagen wir mal, was wirst du da in 5 Jahren vorfinden, dass sich Dinge geändert haben zum Guten?
Ja, ich glaube, dass wir einfach neugieriger sind auf diese Zusammenhänge, auf diese Dynamiken und auch auf diese unbeabsichtigten Nebenwirkungen, dass wir da eben drauf schauen, also und eben mehr, als wir es heute tun.
Also mehr Offenheit, Bereitschaft
Ja.
dazu, auch unbequeme Dinge zu entdecken. Ich denke bei Neugierde auch immer, wer neugierig ist, der ist auch angstfrei. Also natürlich haben wir immer irgendwie so im Hintergrund so ein bisschen was dabei, aber wo man dann auch ein bisschen quirlig und in Entdeckerfreude unterwegs ist und dass du dir eine Welt wünschst, wo das möglich wird.
Ja, absolut, ja.
Das hört sich sehr schön an. Und jetzt noch so zum Abschluss eine persönliche Frage. Was sind so deine Pläne, wenn dieser Buchtrubel beendet ist?
Ich glaube, mehr ausschlafen.
Ja.
Mehr Zeit mit der Familie. Das, ich glaube, das, jeder, der schon mal geschrieben hat, weiß, irgendwo muss die Zeit ja herkommen.
Das ist so.
Genau.
Wird
Und
da viel gejammert in deiner Familie? Ach Mama, du mit deinem Buch.
nee, tatsächlich nicht. Ich hab
Nein.
so Kinder, die mich dann bestärken und sagen, Mama, das ist super, mach dir
Echt?
keinen Kopf. Ja, die sind
Oh.
die sind natürlich auch sehr infiziert mit positiver Psychologie, aber sie
Ja.
sind sehr,
Ja.
sehr unterstützend und sagen, dass wir
Wow.
wissen, dass das ist, was du liebst. Und
Schön.
genau, aber ich mache auch viele, plane viele Mini-Urlaube oder mein Mann motiviert mich da natürlich auch, ne? Dass ich da nicht nur im Tunnel bin, aber ich glaube, Zeit mit der Familie, also auch mit meinen Geschwistern mehr Zeit, mit Freunden mehr Zeit, daraus nehme ich natürlich auch Energie und vielleicht auch noch mal die eine oder andere Weiterbildung, also Liebe zum Lernen, ne? Also ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht weggehen, aber jetzt erstmal das Buch und dann vielleicht in einem halben oder einem Jahr dann mal wieder ja, was Neues lernen. Darauf freue ich mich ja.
Das hört sich sehr schön an. Ich wünsche dir dabei ganz viel Vergnügen und Freude. Beglückwünsche dich zu deinen ganzen Ressourcen, die du da hast, denn das sind ja alles Ressourcen, die uns da auch kräftigen und stärken können in so einer wichtigen Phase. Wünsche dir und deinem Buch jetzt auch erstmal, dass das richtig eine ganz tolle Sache wird, eine tolle Buchparty, was immer du da planst. Ich danke dir ganz herzlich fürs Hiersein im Podcast.
Danke dir, weil es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, die du jetzt geschaffen hast für mich. Auch mit deinen guten Fragen. Und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank.
Das war die Folge mit der HR-Leiterin und Buchautorin Marie Günther. Wenn du diese Folge inspirierend fandest, teile sie gerne mit jemandem, von dem du weißt, dass sie auch für ihn oder sie spannend sein könnte. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich über eine Bewertung, ein Abo oder auch einen Kommentar. Marie Günthers Buch Architekten einer neuen Arbeitswelt erscheint am 15. Juni bei Haufe. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Nächste Woche spreche ich über das Thema Kränkung, wie ein einziger Satz uns aus dem Gleichgewicht bringen kann und wie wir mit unserer eigenen Kränkung umgehen, aber auch mit Menschen, die schnell eingeschnappt und beleidigt reagieren. Ich freue mich auf dich bei People Pleasing AD.